Lob von FPÖ-Chef Herbert Kickl, Donald Trump und Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini für die Spitzenkandidatin der AfD Alice Weidel. Eine Aufforderung vom tschechischen Regierungschef Piotr Fiala an die Adresse von Friedrich Merz, Europa doch bitte gemeinsam stärker zu machen. Und sowohl Mark Rutte, der NATO und frühere Regierungschef der Niederlande, als auch der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, erinnerten den mutmaßlich nächsten Kanzler an Deutschlands Beitrag zur Verteidigungspolitik. Das sind Reaktionen aus dem Ausland auf den Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland. Oder, wie es der Spiegel kurz und knapp schrieb, Friedrich Merz ist jetzt der wichtigste Mann Europas. Ist das wirklich so? Ist Friedrich Merz wirklich der wichtigste Mann Europas? Und was ist vielleicht aber auch mit seinem sehr wahrscheinlichen Koalitionspartner, der SPD? Welchen Einfluss wird die auf die Europapolitik der Bundesregierung haben? Das bespreche ich jetzt in einer Sonderausgabe des SWP-Podcasts zur Bundestagswahl 2025 mit Dr. Nikolai von Ondarza und Dr. Raphael Bosson. Sie leiten gemeinsam die Forschungsgruppe EU-Europa. Hallo Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich bin Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. An Sie beide die Frage, Montagvormittag nehmen wir auf. Ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, nach der Wahl. In all den Interviews, kurz nachdem die Wahllokale geschlossen haben, kam Europa erst ziemlich spät. Ich meine, es war Robert Habeck, der bei der Berliner Runde in der ARD und ZDF als erstes mal dieses Wort in den Mund genommen hat. Ist das auch ein bisschen Ihr Eindruck, dass Europa so eine vernachlässigbare Rolle gespielt hat?
Ich glaube, es ist klar, dass Europa und außenpolitische Fragen in dem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt haben, obwohl sich Deutschland und Europa ja in einer dramatischen Situation befindet. Die komplette europäische Sicherheitsarchitektur löst sich quasi vor unseren Augen auf. Aber man hat auch in dieser Berliner Runde gesehen, dass am Ende fast 15 Minuten über Außen- und Sicherheitspolitik stark gestritten worden ist und dass das ein Thema sein wird, was auch diese Koalitionsverhandlungen treiben wird. Denn Europa und die Welt drängt jetzt eigentlich darauf, dass Deutschland schnell handlungsfähig wird.
Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also explizit wurde Europa nicht so viel thematisiert, aber ganz viele der Themen oder eigentlich alle Themen, die so zentral waren, das ist ja immer das Mantra Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Migration, sind ja ganz zentral durch Europa determiniert. Und das schien auch immer wieder in den Debatten auf, gestern aber auch im Wahlkampf. Und gerade auch die Auseinandersetzung über die Grenzschließungen, die war ja immer wieder auch mit Bezug auf Europarecht diskutiert. Also ist halt die Frage, wie versteht man Europa als Bestandteil des Wahlkampfs? Als proeuropäisch oder einfach ein Teil der innenpolitischen Auseinandersetzung?
Und würden Sie mit dem Kollegen, meinem Kollegen vom Spiegel d'accord gehen, der geschrieben hat oder die geschrieben haben, Friedrich Merz ist jetzt der wichtigste Mann in Europa, Unterzeile der Verteidiger der liberalen Demokratie?
Ja gut, das sind jetzt die großen Worte. Er ist wahrscheinlich jetzt der wichtigste Mann in Europa, neben ja Macron, der immer noch, sagen wir mal, die geistigen oder Redenimpulse hält, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen können, aber in der Umsetzung schwierig sind. Und auf Merz liegt jetzt die Erwartung, die Dinge auf die Straße zu bringen, Dinge möglich zu machen und Ressourcen zu mobilisieren, im wörtlichen Sinne. Und mal sehen, ob das gelingt.
Er wird ja mutmaßlich einen sehr anderen Stil fahren als Olaf Scholz, vielleicht ein bisschen gesprächiger an der Stelle. Wird ihm das nützen oder wird das der EU nützen vielleicht?
Es ist klar, dass die EU und viele EU-Partner auf ein stärkeres Deutschland warten. Denn nicht nur in dieser Wahlkampfphase, sondern auch schon im letzten Jahr hat Deutschland oft sehr spät Positionen bezogen, sich oftmals enthalten auf europäischer Ebene. Und jetzt werden wirklich in den nächsten Wochen entscheidende Weichen gestellt werden müssen für die europäische Verteidigung, aber auch für Wettbewerbsfähigkeit, wo große Fragen anstehen. Und hier wird eine Herausforderung sein, wie früh kann Friedrich Merz eigentlich auf europäischer Ebene agieren? Er hat das Ziel ausgegeben, bis Ostern eine Regierung zu stellen, aber wir haben schon am 3. März jetzt wieder einen Sondergipfel der EU. Möglicherweise wissen wir schon an Ostern, wie es mit der Ukraine weitergeht, und er wird schon früher agieren müssen. Emmanuel Macron, der heute nach Washington reist, hat gestern Abend wohl noch mit Merz telefoniert. Das heißt, schon in dieser Regierungsphase wird Merz zeigen müssen, dass er auf europäischer Ebene mitführen kann.
Und mit Scholz, hat Scholz in der Berliner Runde gesagt, ganz stolz, glaube ich, war an der Stelle, dass er während Macron geflogen ist, schon mit ihm telefoniert hat. Dieses Zusammenspiel dabei war auch eine der Fragen, inwiefern Scholz möglicherweise Merz jetzt schon mitnimmt auf so Termine. Sehen Sie das? Ist das so eine Art Praktikantendasein?
Also da sind wir jetzt nicht dabei. Es wurde ja angedeutet, dass das jetzt geplant sei und ich hoffe, dass da eine vernünftige Zusammenarbeit möglich ist. Ich glaube, das haben wir auch gestern Abend gesehen, dass bei allen sonstigen Unterschieden, und die sind auch noch deutlich, zumindest in diesem Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, wirklich gemeinsam in Abgrenzung zur AfD der Wille da ist, möglichst schnell zu handeln. Und in dem Sinne ist es natürlich sinnvoll, wenn da die enge Abstimmung stattfindet. Aber trotzdem, es bleibt dabei, mitnehmen auf Reisen, auf irgendwelche Gipfel, das ist das eine. Die eigentlichen Weichenstellungen, die Entscheidung, die Ressourcenmobilisierung, das ist dann doch etwas, was wirklich auch eine Regierung braucht. Also echt eine Legitimierung.
Müssen wir vielleicht an der Stelle sagen, Ostern ist Ende April ungefähr.
Ostern ist Ende April und wenn wir uns die letzten Regierungsbildungen in Deutschland angucken, dann haben sie immer mindestens 70 Tage gedauert, von der Wahl bis zum, sagen, Ernennung des neuen Bundeskanzlers, und das wäre dann schon im Mai. Das heißt also, mit dieser Ansage Ostern müsste Friedrich Merz und die neue Koalition schneller sein als in den letzten Jahren. Was ich aber auch nicht vergessen würde, wäre die Parteischiene. Die Europäische Volkspartei ist gerade die stärkste Kraft in Europa und Friedrich Merz wird darüber schon versuchen, auch Einfluss auf europäischer Ebene zu setzen, zum Beispiel im Zusammenspiel mit Donald Tusk, aber vielleicht auch mit Ursula von der Leyen in der EU-Kommission.
Über die Rolle der EVP, gerade hinsichtlich der rechtspopulistischen Parteien, werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer sprechen. Herr Bossong, ich hatte bei der Berliner Runde ein bisschen den Eindruck, einige waren da schwer damit beschäftigt, das Ergebnis vor allem zu verdauen. Robert Habeck hat ziemlich zerknirscht geschaut, Christian Lindner hat komische Dinge gesagt, von denen man nicht weiß, wie er sie genau gemeint hat. Was wird Friedrich Merz in der Verteidigungspolitik anders machen können als Olaf Scholz? Wir wollen mal reinhören, was er da in dieser Berliner Runde gesagt hat.
Für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist. Ich bin sehr gespannt, wie wir auf den NATO-Gipfel Ende Juni zusteuern, ob wir dann überhaupt noch über die NATO in ihrer gegenwärtigen Verfassung sprechen oder ob wir hier nicht sehr viel schneller eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit herstellen müssen.
Tja, wie kann man da irgendwie Schritt halten? Das ist also sicherlich einfach der Versuch oder ja auch das Anerkennen einer wahnsinnig grundlegenden und schnellen Veränderung. Wie weit das dann wirklich in politische Handlungsfähigkeit umgemünzt werden kann und konkret werden kann, das ist jetzt eben die große Frage. Das heißt, vor den letzten Tagen oder zwei Wochen, wo es eben so klar wurde, dass die USA unter Trump so radikal und so unzuverlässig agiert, war es ja schon länger diskutiert. Scholz wurde vorgeworfen, zu zögerlich zu agieren. Aber dann hat Merz auch wieder einiges kassiert, was man dann doch der Ukraine geben würde oder unter welchen Bedingungen man die Schuldenbremse lockern würde oder nicht. Das ging hin und her. Und das wird wahrscheinlich nicht in dieser Weise fortgeschrieben, sondern genau unter diesem Eindruck, glaube ich, wird jetzt vieles viel schneller, viel grundlegender zumindest versucht zu ändern, als man sich das vor zwei Wochen hätte vorstellen können. Also ich glaube, das ist nicht die Frage von Scholz oder Merz, sondern wirklich der harte Sachzwang. Das ist, glaube ich, das, was jetzt angekommen ist.
Herr von Andata?
Ich glaube, man muss die Dramatik der Situation dazu nehmen. Wir haben in den letzten zwei Wochen eine Situation erlebt, wo die Amerikaner sich auf einmal in einzelnen Fragen nicht nur über die Europäer und die Ukraine hinwegsetzen, sondern die Seite von Russland einnehmen. Normativ, von dem Narrativ, wie Donald Trump spricht, aber selbst in den Vereinten Nationen stimmt sich die USA jetzt in einer Resolution zu 3 Jahren Ukraine-Krieg mit Russland statt mit den europäischen Verbündeten ab. Das heißt, hier wird sehr schnell reagiert werden müssen und da kommt auch auf Friedrich Merz Fragen zu, die sehr schwierig für Deutschland sind. Es geht um gemeinsame Finanzierung von Verteidigung auf europäischer Ebene. Es geht um die Frage der Schuldenbremse und die deutliche Ausweitung der deutschen Verteidigungsausgaben und wie die Ukraine-Hilfe möglicherweise auch ohne die USA organisiert werden kann. Und das ist, um einen Begriff nicht zu strapazieren, wirklich eine Zeitenwende in der europäischen Sicherheitsordnung. Und da wird sich auch ein eigentlich Transatlantiker wie Friedrich Merz ganz neu orientieren müssen und eben auch Führung in Europa übernehmen müssen.
Ja, da ist man aber leider ja auch bei der, wir sind kein innenpolitischer Podcast, sondern ein außen- und sicherheitspolitischer Podcast, aber da ist man ja sehr schnell auch bei der viel zitierten Schuldenbremse und bei der Frage, wie soll das von deutscher Seite aus überhaupt finanziert werden? Da ist man bei der Frage, mit wem koaliert Friedrich Merz, mit wem koaliert die Union und braucht, weil es, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht, ja auch die Zustimmung von einer Fraktion wie der Linken, ne?
Ja, das war auch Thema gestern in dieser Berliner Runde. Also Herr Habeck hat das ja ganz direkt an Herrn von Arken gefragt, ob die Linke unter diesen Umständen bereit wäre, zuzustimmen. Und da gab es sogar keine klare Antwort, also keine klare Verweigerung, aber natürlich, dass die den Akzent woanders setzen wollen. Und da wird man mal sehen, ob dann da irgendwie ein Kompromiss findet, zu sagen, auch in anderen Bereichen gibt es dann mehr Ausgaben und in der Verteidigung oder ob es da eine Blockade gibt. Kann man jetzt nicht abschließend entscheiden. Was auf europäischer Ebene ja schon vor der Wahl klar war oder angekündigt wurde, ist, dass die sogenannten Maastricht-Kriterien, also die Verschuldungsregeln auf europäischer Ebene, so angepasst werden sollen, dass Verteidigungsausgaben jetzt ausgenommen werden. Und das ist nicht die alleinige Antwort. Also die deutsche Schuldenbremse bleibt sehr relevant, aber dieser Pfad, der wird schon beschritten werden. Mal sehen, wann es konkret wird. Bis jetzt waren es Ankündigungen, aber ich rechne eigentlich schon damit, dass auch Merz diesen Weg mitgehen wird.
Aber dass die deutsche Bundesregierung dann künftig in Europa schneller Position bezieht, einheitlicher Position bezieht, ist ja vor dem Hintergrund eigentlich nicht so wirklich zu erwarten, wenn er sich auch noch mit der Opposition im Deutschen Bundestag auseinandersetzen muss und nicht nur mit seinem Koalitionspartner.
Ich glaube, man muss da unterscheiden. In der Frage der Schuldenbremse, da ist wirklich eine Zweidrittelmehrheit notwendig. In anderen Fragen werden wir jetzt voraussichtlich eine Zwei-Parteien-Regierung haben, die dann auch schneller Entscheidungen, so hofft man zumindest, in Europa treffen können wird. Friedrich Merz hat auch in einer der wenigen Reden zur Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Wahlkampf gesagt, dass er die Europapolitik stärker ins Kanzleramt holen wird. Mhm. Ich erwarte, dass das einer der kritischen Punkte in den Verhandlungen über die Koalitionsregierung sein wird. Aber es ist klar, dass man mit dem Ziel reingehen muss, wenn Deutschland eine Führungsrolle in Europa stärker übernehmen will und diese Orientierungsfunktion auch für andere kleine Partner übernehmen soll, dann muss Deutschland früher und klarer Position beziehen. Und da muss die neue Koalition einen neuen Modus vivendi finden. Denn diese inneren Streitigkeiten, die wir in den letzten Jahren gegeben haben, die haben Deutschland geschwächt, aber auch Europa geschwächt.
Ja, der SVP-Podcast mit einer Sonderfolge zu den Auswirkungen der Bundestagswahl auf Europa. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dass die Rechtspopulisten aus der EU sich sehr über das Ergebnis der AfD gefreut haben, Herbert Kickl und Matteo Salvini. Der eine ist im Amt, der andere gerade so nicht. Beide eint aber, dass sie in der EVP-Fraktion im EU-Parlament nicht sind, sondern bei den Patrioten für Europa. Und deren Verhältnis zur EVP, das ist interessant, Herr von Ondarza. Sie lächeln schon so. Warum ist das interessant?
Ja, weil wir eine Entwicklung in ganz Europa natürlich sehen, wo Rechtsaußenparteien Zugewinner haben, aber sich die Rechtsaußenparteien in unterschiedliche Gruppierungen aufgespalten haben. Und bei denen war eigentlich die AfD mittlerweile bei den radikalsten dabei, hat jetzt aber, wie Sie gesagt haben, auch Beifall bekommen von den Patrioten für Europa, also etwa Viktor Orban. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren nicht nur viel über die Brandmauer in Deutschland reden, sondern eben auch auf das, was in europäischer Ebene passiert. Mittlerweile haben wir in 5 EU-Mitgliedstaaten Regierungen, die von Rechtsaußenparteien geführt werden. Und auch im EU-Parlament ist die EVP, also die Partei von der CDU-CSU, mittlerweile bereit, in Einzelfragen, etwa zur Migration oder auch zur Wirtschaftspolitik, mit Rechtsaußen zusammenzustimmen. Und das wird Teil dieses, naja, schwierigen Austarierungsverhältnisses werden, national, aber eben auch auf europäischer Ebene, wo Friedrich Merz klar Position beziehen muss.
Wenn ich da ergänzen darf, also erstmal müssen wir nochmal kurz erklären, es gibt ja neben den Patrioten vor allem die EKR, also der Block mit Meloni und der polnischen PiS. Und die war erstmal bis jetzt die Diskussion, also kann die EVP mit Teilen der EKR zusammenarbeiten, wie mit Meloni, unter welchen Bedingungen? Manfred Weber, also der Fraktionsführer der EVP im Europäischen Parlament, hatte schon vor langem seine 3 Kriterien formuliert, also pro Ukraine, pro Rechtsstaatlichkeit, transatlantisch. Und auf dieser Grundlage könne man auch mit Parteien rechts der Mitte kooperieren. diese Linie gilt mutmaßlich weiter, aber wie man diese drei Aspekte nun auslegt, das ist ja die große Frage. Und gerade auch der Aspekt transatlantisch ist ja nicht mehr so gesetzt, wie er früher mal war, und von den anderen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also ich will damit jetzt nicht der EVP unterstellen, dass da alle Dämme brechen, das ist nicht der Punkt, sondern es ist die Frage, wo kann man jetzt tatsächlich irgendwo einen festen Grund finden unter diesen extrem dynamischen Veränderungen, die wir gerade sehen, zu sagen, in diesen Fragen, unter diesen Bedingungen können wir mit oder müssen wir mit Parteien rechts der Mitte zusammenarbeiten, deutlich rechts der Mitte zusammenarbeiten, aber hier ist auch eindeutig klar eine Grenze überschritten und es wird national wie europäisch weiterverhandelt werden. Und ein Punkt noch zur AfD. Der Grund, warum die AfD bis jetzt nicht bei den Patrioten für Europa dabei war, war ja vor allem ja der Rausschmiss, muss man es ja sagen, seitens Frankreich, also von Le Pen und dem Rassemblement National. Und bisher hat man da nichts Gegenteiliges gehört. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die AfD jetzt so an Zulauf gewonnen hat, dass da vielleicht nochmal eine neue Rechnung aufgemacht wird. Und wenn das passieren sollte, natürlich müsste man nochmal sehen, ob es nicht doch noch eine ganz andere Formation der Rechten auf europäischer Ebene gibt.
Jetzt hatten Sie beide zwei Schlüsselwörter genannt, die auch im Bundestagswahlkampf eine sehr prominente Rolle gespielt haben. Zusammenarbeiten und Brandmauer auf europäischer Ebene hieß das historischer Dammbruch, beziehungsweise da wurde ein Damm offensichtlich mal gebrochen. Vergangenes Jahr gab es eine Resolution zu den politischen Verhältnissen in Venezuela, wo, ich verkürze das sehr stark jetzt, die EVP gemeinsam mit den sehr rechten Fraktionen gestimmt hat. Ist das eine Form der Zusammenarbeit, wie sie auch Friedrich Merz auf europäischer Ebene möglicherweise gutheißen könnte, die dann häufiger zu sehen sein wird? Weil es auch in Deutschland ja schon gemacht hat?
Also erstmal handeln natürlich die Abgeordneten der CDU-CSU unabhängig im Europaparlament von der deutschen Regierung. Wir haben das auch bei der letzten Regierung gesehen, wo die Europaabgeordneten der Ampelparteien nicht unbedingt immer so abgestimmt haben wie die Bundesregierung im Europäischen Parlament. Aber ich glaube, was klar ist, ist, dass die EVP, und da wird Friedrich Merz eine ganz zentrale Rolle einnehmen in den nächsten Jahren, mit dieser Option spielt und auf europäischer Ebene nun zwei Machtoptionen hat. Einmal die klassische Machtoption mit den Mitte-Links-Parteien, ob im Europaparlament oder im Rat der EU, aber eben zunehmend auch mit den Rechtsaußenparteien auf nationaler Ebene und im Europaparlament. Und ich gehe davon aus, dass diese Machtoption mindestens zum Druck genutzt wird in Fragen wie der Migration oder der Wirtschafts- und Klimapolitik, aber eben auch in Einzelfragen als Option, um einen Politikwechsel durchzuführen. Und da muss man sagen, ist Deutschland mittlerweile eigentlich ein Sonderfall, dass die Mitte-Rechts-Partei auf nationaler Ebene die Zusammenarbeit noch so strikt ablehnt. In der Mehrzahl der europäischen Mitgliedstaaten findet diese Kooperation schon irgendwie statt.
Wir haben ihn jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon angesprochen. Der Mann der markigen Worte, Donald Trump in Washington, hatte natürlich auch eine Meinung und Glückwünsche übrig für die AfD zur Bundestagswahl. Wir sprechen darüber ja auch, weil es heißt, Europa müsse sich von den USA unabhängiger machen. Wie kann sich die EU künftig gegen solche Einmischungen wehren? Wir haben auch schon Friedrich Merz sozusagen Konsterniertheit angesichts der amerikanischen Einmischung ja gehört. Herr Bossong, Sie schauen
also auch. Die technische Ebene ist ja schon auch länger diskutiert worden. Das heißt also zum Beispiel konkret gegenüber Musk Dinge wie den sogenannten Digital Services Act durchzusetzen, also die Regulierung von sozialen Medien, grundsätzlich die Binnenmarktskraft einzusetzen, um eben da gegenzuhalten, sei es konkret jetzt bei diesen Fragen bei Elon Musk oder auch größer im Sinne von, machen wir uns etwas unabhängiger von der amerikanischen wirtschaftlichen und technologischen Basis, die wir immer noch in allen Fragen nutzen. Das ist das eine, sagen wir mal, das noch einfachere, und das ist schon schwer genug. Und das viel größere ist natürlich eben, was wir am Anfang schon angesprochen haben, solange wir tatsächlich so abhängig sind von den USA in allen sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen, kann natürlich immer wieder seitens der US-Administration die Karte gezogen werden, wenn er nicht spurt, dann. Und das ist ja auch schon mehrfach öffentlich geäußert worden. Und bisher ist es noch nicht dazu gekommen, dass wirklich harte Konsequenzen gezogen worden sind. Aber mit der aktuellen Administration muss man natürlich mit allem rechnen. Und dann wird es eben zum Schwur kommen. Werden wir dann, auch wenn mal wirklich die USA das ein oder andere abziehen, kürzen, nicht mehr zur Verfügung stellen, immer noch bereit sein, diese Linie eigenständig aufrechtzuerhalten? Oder knicken wir dann oder einzelstaatlich wieder ein. Und das kann in einer Kakophonie ausarten.
Ich glaube, das Dramatische an der Situation ist, was diese J.D. Vance-Rede in München gezeigt hat, ist, dass diese amerikanische Administration ein vollkommen anderes Verständnis von Demokratie hat als der Großteil der Europäer. Würde sie weit von sich weisen, aber J.D. Vance hat ja gesagt, die Bedrohung für Europa käme nicht von China oder Russland, sondern von innen. Das heißt also von der Unterdrückung aus seiner Sicht der Redefreiheit und dem Abkehr von europäischer Normen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo wir wirklich nicht nur einen Bruch in den Sicherheitsinteressen haben, sondern einen vollkommenen Werte auseinanderdriften von den USA und eben zumindest dem Großteil von Europa. Und hier erwarte ich eben immer schärfer werdende Auseinandersetzungen. Und da müssten die Europäer dann letztendlich auch in der Lage und willens sein, bei X, bei anderen Plattformen hart durchzugreifen und rhetorisch dagegen zu halten. Und das wird in dieser Situation der Abhängigkeit natürlich sehr schwierig. Aber ich glaube, das muss man machen, wenn man das europäische Wertemodell erhalten möchte.
Ja, harte Auseinandersetzungen gab und gibt es auf europäischer, aber auch auf deutscher Ebene in den vergangenen Jahren und ja auch im Wahlkampf, vor allem über ein Thema, und das ist die sogenannte irreguläre Migration. Auch deswegen ist die AfD in Deutschland so stark geworden. Die Union hat nicht den erhofften Sprung nach vorne gemacht, den sie sich selbst gewünscht hat. Was heißt das jetzt für das Thema auf europäischer Ebene?
Ja, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast zu machen. Aber
machen wir bestimmt auch bald.
Es hat ja auch Vance auch nochmal genau auch das Thema auch noch aufgegriffen. Also das ist ja dieses transnational mobilisierende Element der Rechten. Also wir hatten vor dem Wahltermin das Auseinanderdriften dieser europapolitischen Rhetorik der CDU und Merz, dass wir auf der einen Seite gehört haben, Deutschland soll wieder führen, soll Europa zusammenbringen, voranbringen, und auf der anderen Seite dann doch ein sehr scharfer nationaler Impuls zu sagen, wir müssen an Grenzen zurückweisen und auch mit harten Bandagen quasi unsere Interessen durchsetzen gegenüber anderen europäischen Ländern, die mutmaßlich nicht das tun, was sie tun sollten. Es gibt mögliche Auswege. Der eine ist natürlich, man muss sich jetzt eben in einer Koalition zusammenfinden, und Scholz, auch wenn er nicht mehr die Verhandlungen führen wird, hat das auch nochmal gestern in dieser Runde klar gemacht nach dem Motto, wir können verhandeln, aber nicht im Sinne, wo es um Europarecht brechen geht. Also das wäre eine Mindestlinie der SPD. Mal sehen, ob die hält. Das andere ist zu sagen, ich glaube, darauf setzt vielleicht auch eher Merz und die CDU, dass natürlich, wie wir ja gehört haben, in vielen europäischen Staaten ein stärkerer Rechtsdrall herrscht, wenn man es mal so sagen will, und auch viel mehr auch Unterstützung dafür ist, Migration noch schärfer zu kontrollieren, und dass man da eine neue Mehrheit baut. Das Risiko dabei ist allerdings, wir haben jetzt so lange verhandelt bis letztes Jahr, um eine Reform hinzubekommen, die ist nicht perfekt. Aber das war ein Riesenpaket von 8 Jahren Verhandlungen. Wenn man das jetzt wieder grundsätzlich neu aufmachen will, um dann zu sagen, jetzt mit neuen Mehrheiten kriegen wir da nochmal ein ganz anderes restriktives Paket hin, das ist natürlich sehr gewagt. Ja, und da wäre ich doch sehr vorsichtig zu sagen, jetzt kann die EVP aus der Mitte einen neuen Migrationspakt aufschnüren. Also nochmal zusammengebunden, ich glaube nicht, dass Merz jetzt grundsätzlich darauf aus ist, die EU vor den Kopf zu stoßen. Aber sie sind vielleicht etwas zu selbstbewusst, wenn man das mal sagen darf, dass sie eben diese neue Bewegung in Europa anführen können. Und vielleicht ist es aber doch im Ende die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik so viel wichtiger, dass das doch einen Schritt in die zweite Reihe rücken kann.
Friedrich Merz, wir sprechen jetzt fast so ein bisschen, als könnte er allein regieren, aber er hat ja auch noch einen Koalitionspartner mit der SPD, die ja schon in den vergangenen Jahren in Verantwortung war, nicht nur in den vergangenen 3 Jahren, sondern auch davor ja, und dieses Paket ja maßgeblich mitverhandelt hat. Inwiefern wird die da für ihn vielleicht so ein bisschen zum Bremser, Herr von Andatzer?
Ich glaube, das werden wir in den Koalitionsverhandlungen sehen. Die werden sicherlich schwierig für eine Partei, die gerade eine historische Niederlage erlitten hat und sich jetzt auch innenpolitisch neu aufstellen muss. Ich glaube aber, die Knackpunkte werden da weniger in der Außen- und Sicherheitspolitik stehen als in innenpolitischen
Fragen. Aber Migration spielt ja auch auf innenpolitischer Ebene eine Rolle.
Ja, aber ich glaube, wir müssen beobachten, dass sich auch die letzte Bundesregierung schon in Fragen der Migration deutlich verhärtet hat über die letzten 3 Jahre. Und es zwar im Wahlkampf nochmal zum Knall gekommen ist in Frage der Migration, auch im Bundestag bei dem Zustrombegrenzungsgesetz. Aber letztlich, glaube ich, nimmt Deutschland hier eine 180-Grad-Wendung vor, die viele andere europäische Staaten schon vorgenommen haben. Und wo Deutschland, glaube ich, jetzt auch mit einer neuen Regierung, mit der SPD gucken muss, wie sie dann im europäischen Rahmen Anknüpfungspunkte findet. Und da würde ich vielleicht so ein bisschen, Raphael, widersprechen. Ich sehe schon die Tendenz auf europäischer Ebene, hier eine Verschärfung mitzutragen oder zumindest zwei Augen zuzudrücken, wenn Nationalstaaten wie Polen, die es schon tun, aber möglicherweise in Zukunft auch Deutschland, die nationale Migrationspolitik deutlich verschärfen.
Die Augen werden schon lange zugedrückt, das ist nichts Neues, aber es ist eine Sache, irgendwie so zu agieren, und es ist eine andere, nochmal grundsätzlich neu alles aufzumachen. Also es gibt Mittelwege, und Merz hat nicht gesagt, der Pakt muss weg, das ist nicht seine Rhetorik. Aber die Versuchung ist immer zu sagen, wir brauchen neue Lösungen, innovative Lösungen. Das ist der Sprech, der da benutzt wird. Und bisher haben all diese innovativen Lösungen noch nicht wirklich weitergeführt, sondern einfach nur für viel Verwirrung gesorgt. Zum Beispiel Italien, Albanien. Und wenn man immer mehr darauf geht, verliert man eigentlich den Pfad, den man jetzt sich eigentlich vorgenommen hatte, diesen Pakt umzusetzen. Und dieser Versuchung sollte also die CDU aus meiner Sicht nicht zu sehr erliegen. Natürlich ist natürlich aber auch national immer noch, gerade bei dem Thema natürlich, die AfD im Nacken. Also das haben wir auch gestern wieder gehört. Frau Weidel hat immer wieder gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt und nur mit uns könne man die Wende in der Migrationspolitik erreichen. Und das ist natürlich ein vergiftetes Angebot, das wissen wir alle. Trotzdem sieht sich die CDU da und unter einem gewissen Handlungszwang, und es wird ein schwieriger Balanceakt, dass einerseits die Versprechung, und die Merz auch nochmal bekräftigt hat, zu halten in einer Weise, die glaubwürdig ist, aber gleichzeitig eben dann eben tatsächlich nicht dauerhaft sich der AfD zu öffnen und gleichzeitig europaweit nicht zu weit und zu, ja, nicht nur zu dehnen, sondern einfach offen zu brechen. Das, glaube ich, kann nicht deutsche Linie sein.
Ich würde am Ende noch gerne ein drittes europäisches Thema reinnehmen. Ich glaube, neben Verteidigung und Migration wird noch die Wettbewerbsfähigkeit ein zentrales Thema für diese Bundesregierung werden. Und da sehen wir gerade auch auf europäischer Ebene, dass die Kommission versucht, umzusteuern vom Green Deal zu einer ja eigentlich Deregulierungsagenda, die jetzt unter dem Namen Clean Industrial Deal verkauft wird. Und das ist auch etwas, was die CDU, CSU in Deutschland gefordert hat, bis hin zum sagen Aufhebung des Verbrennerverbots, wo die alte Bundesregierung aber unter SPD-Führung stark mitgestaltet hat. Und das, glaube ich, wird auch ein Knackpunkt, ob man diesen Wandel in Europa zu Deregulierung und klarer Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, vielleicht auch zu Kosten von Klimapolitik oder sozialer Politik, in dieser neuen Koalition mitgehen will und wie man dann auf europäischer Ebene das potenziell mitgestaltet.
Also an Themen, an Aufgaben herrscht wahrlich kein Mangel für die kommende Bundesregierung. Wie sieht Deutschlands Rolle in Europa künftig aus, jetzt nach der Bundestagswahl? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Nicolai von Ondarza und Dr. Raphael Bosson. Sie leiten gemeinsam die Forschungsgruppe EU-Europa. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Sehr gerne. Schön.
Und herzlichen Dank auch an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer mehr Lesestoff und Links zum Thema in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Oder Sie abonnieren ganz einfach unseren SWP-Newsletter oder folgen uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ganz besonders freuen würden wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und vor allem, wenn Sie ihn an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.